Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Und mit Bernhard Schlink, Schriftsteller und Jurist. Heute ist er nicht leibhaftig im Studio. Vor 3 Jahren war er unser Gast. Da Bernhard Schlink am Wochenende seinen 75. Geburtstag feiert, schenken wir uns allen eine Wiederholung dieses Gesprächs. Wir begannen damals mit seinem Leben als Pendler zwischen Deutschland und den USA, wo er einen zweiten Wohnsitz hat. Was mögen Sie an den USA, Herr Schlink?
Das ist eine gute Frage, gerade weil jetzt so vieles gibt, das man an den USA nicht mögen kann. Aber ungeachtet dessen, was man jetzt nicht mag, die Menschen sind von einer außergewöhnlichen Freundlichkeit, Offenheit, Großherzigkeit. Die Weite des Landes ist wunderbar. Die Intensität des Lebens, ich lebe ja in New York, da merkt man, die Leute wollen wirklich was. Da ist eine Spannung. Und das regt an, das beflügelt. Schon wenn ich morgens von meiner Wohnung in die Law School fahre, in der ich unterrichte und in der U-Bahn sitze, die Leute lesen, und zwar lesen sie nicht nur Schund, sondern manche lesen Philosophie und manche lesen die Bibel. Und also es ist eine Welt, in der Leute wirklich was wollen und versuchen es zu kriegen.
Im September 2016 war Bernhard Schlink bei uns. Die meisten kennen ihn natürlich als Schriftsteller. Sein Roman Der Vorleser ist ja heute noch ein Bestseller. Aber Bernhard Schlink war auch lange Jahre Professor für Rechtsphilosophie. Heute ist er emeritiert, aber nicht untätig.
Man kann noch unterrichten und das tue ich auch ab und zu noch. Aber man ist nicht mehr in der Verpflichtung, 10 Stunden zu unterrichten und am Selbstverwaltungsgeschäft teilzunehmen und Prüfungen abzuhalten.
Aber Sie unterrichten immer noch ab und zu, obwohl Sie sind ja glaube ich, 2009 hier an der Humboldt-Universität zu Berlin emeritiert worden. Mhm. Und Sie haben gerade gesagt, auch in den USA unterrichten Sie auch. Also das ist etwas, was Ihnen ja offenbar dann gefehlt hat als Pensionär oder fehlen würde.
Also das Recht war mir immer wichtig und ist mir wichtig. Und das Unterrichten ist eine gute Weise, mit dem Recht, und ich kann mir ja auswählen, was ich unterrichte, mit den Fragen in Verbindung zu bleiben, die mich besonders interessieren. Fragen der Grundrechte, Fragen des Verfassungsrechts, aber auch Fragen von Gerechtigkeit, Recht und Moral, die haben mich immer interessiert und manches bringe ich jetzt auch für mich selber zum Abschluss, schreibe noch den einen oder anderen Aufsatz, in dem ich die Sache für mich zu klären versuche, die ich noch nicht geklärt habe. Also es bleibt ein Teil meines Lebens und es bleibt ein wichtiger Teil meines Lebens.
Ich finde es nur auch interessant, weil, also Sie sagten Aufsätze, es ist im vergangenen Jahr ein Band erschienen, Erkundungen zur Geschichte, Moral, Recht und Glauben, also relativ frisch. Und darin gibt es einen Essay von Ihnen, der heißt Die Kultur des Denunziatorischen, wo Sie, sagen wir mal, erstmal neutral beklagen, eine Kultur des Denunziatorischen, das heißt also die Studierenden, würden eben die Menschen nicht im Horizont ihrer Zeit beurteilen, sondern von einer so moralisch hoher stehenden Warte von heute. Und dann dachte ich, das klingt doch auch so ein bisschen so, wie häufig die Professoren heute sich beklagen, dass diese Studierenden heutzutage einfach alle nicht mehr so und so und so sind. Aber sie unterrichten sie ja trotzdem weiter gern.
Nein, ich denke nicht, dass die Studenten oder gar die Jugend heute schlechter ist als die Studenten und die Jugend früher. Sie ist anders. Und in der Kultur des Denunziatorischen machen die Studenten ja nur mit und nach, was ihnen vorgelebt und beigebracht wurde. Also die Einübung in diese Kultur des Denunziatorischen findet schon in der Schule statt, wo gerade auch die Lehrer meiner Generation mit guter Absicht versucht haben, sie zu Widerständigkeit gegen totalitäre Versuchungen zu erziehen, indem sie ihnen beigebracht haben, auf das, was damals geschehen ist, auf das, was damals Leute getan haben.
Sie reden jetzt vom Nationalsozialismus.
Von dieser hohen moralischen Warte hinunterzusehen. Und unsere Kultur, es ist eben nicht eine studentische Kultur, sondern es ist unsere Kultur, die Kultur des Denunziatorischen.
Das ist ja so eine Spannung. Also Sie plädieren ja dafür, die Menschen in ihrer Zeit zu sehen und sich zu bemühen, sie zu verstehen. Ja. Andererseits, Sie haben gesagt, das Recht hat Sie immer interessiert, bis heute auch. Also zum Recht gehört auch das Urteil, wenn man so will, auch das Verurteilen. Ja. Und diese Spannung ist ja eines der zentralen Themen auch in Ihrem Roman Der Vorleser, wo der Ich-Erzähler Michael Berg sagt, also er hat entdeckt, dass seine erste große Liebe früher eine Aufseherin in einem KZ war. Er wollte sie verstehen, dann konnte er sie aber nicht verurteilen. Er wollte sie verurteilen, dann konnte er sie nicht verstehen.
Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Aber verstehen heißt nicht vergeben. Und verstehen und verurteilen ist beides nötig. Und beides möglich, aber es steht in einer Spannung. Die Spannung muss ausgehalten werden.
Das verstehe ich nicht. Also man sagt doch, also es gibt dieses französische Sprichwort, nicht? Verstehen heißt alles verzeihen. Ja. Also ich verstehe, warum jemand so und so gehandelt hat. Das heißt, er hat gute Gründe dafür gehabt. Und trotzdem sage ich, dafür musst du jetzt aber ins Gefängnis. Oder waren die Gründe
ja, gewiss,
dann schlechte
das ist
Gründe?
Ja auch, das ist ja auch der Grundsatz, nach dem bei uns Strafgerichtsbarkeit funktioniert, anders als etwa in England und anderen Ländern. Wir wollen wirklich verstehen, warum hat jemand getan, was er getan hat. Und nur dann können wir auch verstehen, was für eine Schuld er auf sich geladen hat. Sonst weisen wir Schuld zu, aber wir wollen herausfinden, was ist wirklich seine Schuld? Und wenn ich sage, wir müssen die Vergangenheit oder wir müssen die Akteure der Vergangenheit in ihrem Horizont sehen, gibt es immer noch moralisch genug zu verurteilen. Aber es ist eben ein moralisches Urteil, das in ihrem Horizont argumentiert und nicht eines von heute herab, was es sich einfach macht. Also, um Ihnen ein Beispiel zu geben, ich rede mit Studenten über Rechtswissenschaft im Dritten Reich und dann geht es um einen Aufsatz, den ein damaliger Strafrechtsprofessor geschrieben hat und die Studenten sagen, ach, der hätte doch einfach sagen können, was die Nazis da machen, widerspricht dem Naturrecht und ist ungültig. Und ihn begreiflich zu machen, dass er den Aufsatz so nie hätte veröffentlichen können, dass er damit nur Ärger bekommen hätte, dass er damit überhaupt nichts ausgerichtet hätte, dass er sich, wenn er was dagegen machen will, ganz anders verhalten muss, ganz andere Überlegungen anstellen muss, sich ein Stück weit abstimmen mit dem, was damals gesagt wurde und sagbar war, das leuchtet ihn nicht ein. Wenn der mutig gewesen wäre, dann hätte er gesagt, das ist ungültig.
Ja, wenn er mutig gewesen wäre, dann wäre er wahrscheinlich ja nicht in seinem Beruf geblieben im Dritten Reich. Also ich meine,
ja,
so eine Art
auch, von... Das ist eine Option, die man damals hatte. Es gab die Option, als Jurist den Beruf aufzugeben, vielleicht auch ihn zu wechseln, statt Richter zu sein, Anwalt zu werden. Man konnte versuchen, Partisan der Gerechtigkeit in der Justiz zu werden und das nationalsozialistische Recht zu biegen und zu brechen, wo immer man konnte. Man konnte versuchen, Schlimmeres zu verhüten. Das waren alles Optionen. Und all diese Optionen sind moralisch ernstzunehmende Optionen, über die nicht leicht der Stab zu brechen ist, indem man sagt, naja, er hätte halt Widerstand leisten müssen.
Naja, ich denke ja, dass so eine bestimmte Radikalität und auch so ein Idealismus ja auch zur Jugend eigentlich gehören und dass unter anderem Bemerkenswerte an Ihrem Michael Berg, dem Held, Ihrem Protagonisten in Ihrem Roman Der Vorleser ist, ja, dass er schon in ganz jungen Jahren lernen muss, diese Ambivalenzen auszuhalten.
Ich weiß nicht, ob das eine Sache von Jugend und Alter ist. Sie sagen, ist doch schön, Jugend ist radikal und eindeutig und klar.
Schön habe ich nicht gesagt.
Also hat es Sie verstanden?
habe gemeint, dass es häufig mit einhergeht, also mit Jugendidealismus und Radikalität.
Gut, das mag sein. Aber ich denke, man sieht auch als junger Mensch die wirklichen Gefährdungen und Versuchungen nicht, wenn man von außen, von oben mit dem raschen Urteil bei der Hand ist.
Herr Schlink, Sie wurden 1944 geboren, sind ein, wie Sie einmal sagten, protestantischer Pastorensohn. Was hatten Sie denn für eine Kindheit?
Als ich geboren wurde, war mein Vater tatsächlich protestantischer Pastor. Er war vor dem Krieg Professor gewesen und wurde es danach auch wieder, Theologieprofessor in Heidelberg, da bin ich aufgewachsen. Aber die ganze Prägung von Haus und Familie war die des protestantischen Pastorenhauses mit den Lesungen der Losungen der Brüdergemeinde am Morgen beim Frühstück und den Chorälen am Sonntag und der gemeinsamen Bibellektüre nach dem Abendessen und der Liturgie, der häuslichen Liturgie an manchen hohen Feiertagen. Das war alles protestantisches Pastorenhaus. Und auch der Wert, der aufs Lesen gelegt wurde, auf die Hausmusik gelegt wurde. Und ich habe das auch gemocht. Auch im Rückblick denke ich gern dran zurück.
Also es war jetzt nicht, man könnte sich das ja auch so ganz streng und freudlos und pietistisch vorstellen, aber es war schon eine fröhliche, lebensbejahende Atmosphäre bei Ihnen?
Ja, also die Hausmusik war fröhlich und lebensbejahend und die Choräle waren es. Und das andere, meine Eltern haben mit Trauer gesehen, dass wir, vor allem wir beiden Söhne, der Kirche und dem Glauben nicht so verbunden waren, wie sie es waren. Aber es gab nie irgendeinen Druck. Es gab die Erwartung, dass wir sonntags morgens mit in die Kirche gehen. Und das haben wir auch lange gemacht. Aber als wir dann aufgehört haben, das zu machen, dann war das auch okay.
Aber im Sinne einer Rebellion haben Sie sich nie verhalten. Sie haben sich dann so etwas leise verabschiedet, etwas?
Nein, es gab, mein Vater war ja als Professor von der Studentenbewegung unmittelbar betroffen. Und es gab furchtbare, erbitterte Auseinandersetzungen zu Hause um die Universität und die Reform der Universität und dann gleich im selben Zusammenhang über Politik und den Vietnamkrieg und Adenauer und Willy Brandt. Das waren intensive und schmerzhafte und manchmal geradezu zerstörerische Auseinandersetzungen.
Warum zerstörerische Auseinandersetzung?
Zerstörerisch, weil das Verhältnis zwischen meinem Vater und mir sowieso kein sehr enges und warmes war. Mein Vater war ein sehr zurückhaltender Mensch, der vor allem seiner Wissenschaft gelebt hat. Und das, was wir an Nähe hatten, das wurde in diesen Auseinandersetzungen doch sehr beschädigt.
In den politischen Auseinandersetzungen. Ja, ja. Das ging dann also in die Person hinein.
Das ging ins Persönliche hinein.
Das ist ja auch.
Also der Vorwurf, die junge Generation, ich konkret, verantwortungslos, geschichtsvergessen, rücksichtslos, ohne Gefühl für das, was die alte Generation an der Universität geleistet hat, ohne Sinn für Institutionen und.
Das finde ich ja interessant. Das ist ja so ein ganz anderes Bild von Bernhard Schlink, was mir da jetzt entgegentritt, als das, was ich bisher hatte und worüber wir auch jetzt in der ersten Runde gesprochen haben. Das ist ja das komplette Gegenteil. Also Sie als geschichtsvergessen zu bezeichnen, käme ja, glaube ich, kaum jemanden in den Sinn.
Ihm kam es in den Sinn, weil er die Studenten 68, 69 erlebt hatte, wie die SA 1932, 33 an der Universität. Und wie konnten wir das wiederholen, was ja nun das ganze Verhängnis eingeleitet hatte.
Das heißt, über den Nationalsozialismus wurde in Ihrem Haushalt auch gesprochen.
In den 50er Jahren, also das war bei uns wie überall, es wurde gelegentlich drüber gesprochen, aber ein richtiges Thema wurde der Nationalsozialismus nicht zu Hause, sondern im Gefolge der Auschwitz-Prozesse in der Universität mit den Kommilitonen und Kommilitoninnen. Und dann auch sonst im Studium, als ich studiert habe, war die Literatur der Professoren, die uns unterrichtet haben, die sie im Dritten Reich geschrieben haben, im Giftschrank weggeschlossen. Man musste also zum Institutsdirektor und wurde geprüft auf verantwortliche Lektüre und dann bekam man das Buch vielleicht. Also auch dagegen hatten wir rebelliert. Wir wollten endlich wissen, was im Dritten Reich auch juristisch, auch mit unseren Professoren los gewesen war.
Spürten Sie denn auch Scham, Deutscher zu sein?
Nicht Scham. Ich spürte, aber auch das war ein Schicksal meiner Generation oder etwas, was ich bei fast allen meiner, aus meiner Alterskohorte auch gefunden habe, Schuld. Wir fühlten uns schuldig oder doch jedenfalls in die Schuld der Eltern, in die Schuld der Deutschen mit hinein verstrickt. Hat mich dann ja auch sehr beschäftigt, was ist das eigentlich? Denn es kann ja nicht die Schuld sein für das,
was sie nicht getan
haben. Was die damals getan haben und wir nicht getan haben. Aber ich denke, es gibt eine Schuld, die daraus resultiert, dass man sich von denen, die in diesem handfesten Sinn schuldig geworden sind, nicht trennt, sondern dass man sie in der Solidargemeinschaft, in der Freundschaft, in der Bewunderung oder in der Liebe, die Kinder zu ihren Eltern haben, hält.
Sie haben einen kleinen Text geschrieben über Frauen und Macht, wo Sie von Ihrer Mathematiklehrerin sehr freundlich sprechen. Sie hätten an ihr nicht nur die Freude an der Mathematik gelernt, sondern auch an der Genauigkeit und am Lösen von Problemen.
Ja, sie war eine wunderbare Mathematiklehrerin. Ich glaube, geborene Lamadé und dann war sie Frau Modersohn. Manche Klassenkameraden und Kameradinnen haben sie gehasst, gerade wegen dieses Insistierens auf Genauigkeit. Und ich empfand das als eine Einübung in etwas, was ich davor so nicht gekannt hatte. Die Freude an der Genauigkeit.
Wer hat Sie denn die Liebe zur Literatur gelehrt? Oder brauchten Sie da keinen Lehrer?
Nein, bei uns zu Hause wurde gelesen. Alle haben gelesen. Mein Vater natürlich seine Wissenschaft, aber alle anderen haben Belletristik gelesen. Und meine Mutter hat bei uns Kindern immer Anteil genommen an dem, was wir gelesen haben, hat versucht, es auch zu lesen, damit wir miteinander drüber reden konnten. Es war also nicht nur eine Welt des Lesens, sondern auch eine des Sich-Austauschens über die Lektüren.
Als Bernhard Schlink vor gut 3 Jahren zu Gast im Deutschlandfunk Kultur war, erzählte er von seiner Kindheit, von seiner protestantischen Erziehung, von Mathematik und auch von Literatur. Aber studiert hat er dann ja schließlich Jura. Warum?
Das war eine Mischung von, ich wollte nichts studieren, womit ich eigentlich nur Lehrer werden konnte. Pfarrer wollte ich auch nicht werden. Ingenieur, Mediziner auch nicht. Also es war eine Mischung aus, das alles will ich nicht und Recht ist neu. Davon lernt man ja nichts in der Schule. Gerechtigkeit hat mich immer interessiert. Jetzt gucke ich mal, ob es nicht das ist. Und ich habe mich am Anfang nicht leicht getan mit dem Jurastudium, weil es ja doch am Anfang einfach ein Sprung in eine Masse von Lernstoff ist, der sich noch nicht zu einem wirklichen Bild fügt. Aber als dann im weiteren Verlauf des Studiums sich es zum Bild gefügt hat, ach, das ist die Welt des Rechts und so hängt das zusammen und so macht das ja auch Sinn. Und außerdem, als ich ein paar Professoren erlebt habe, bei denen auch die Geschichte und die Philosophie, die Staats- und die Rechtstheorie ihren großen Platz hatten, da wurde ich ein glücklicher Jurastudent.
Aber Sie sind dann weder Rechtsanwalt noch Staatsanwalt noch Richter geworden, später Richter am Verfassungsgerichtshof, Gerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen. Aber so, was man normalerweise so assoziiert, da ist ein Jurist, das heißt, der hat mit Strafsachen zu tun oder mit Scheidungen oder mit Sorgerecht oder mit Mietrecht. Diesen Weg haben Sie nicht gewählt. Sie sind in die Rechtswissenschaft und an die Universität gegangen.
Das hat sich einfach so ergeben. Ich wollte immer promovieren und bekam dann auch die Möglichkeit, als Assistent die Promotion zu schreiben. Und dann lud mich mein Professor Böckenförde, den ich davor im Studium kennengelernt hatte, ein, nach Bielefeld zu kommen, wo er ein Buch schreiben wollte und wo ich ihm helfen sollte. Und daraus entstand dann aus der Assistentenzeit in Bielefeld und Freiburg die Habilitation. Ich habe mich nie bewusst gegen einen praktischen juristischen Beruf entschieden, sondern dachte immer, das kann ich immer noch machen, aber jetzt habe ich Spaß an der wissenschaftlichen Arbeit. Und gut, dann war die Habilitation geschrieben und dann bewirbt man sich als Professor.
Aber es hat ja vielleicht auch den Vorteil, wir sprachen ja vorhin über die Spannung von Verstehen und Verurteilen, dass Sie nie in die Verlegenheit eben gekommen sind, jemanden wirklich zu verurteilen. Also in einem rechtlichen Sinne.
Ich denke, dass ich das gekonnt hätte, aber in der Tat, also die Juristen, auch die Strafrechtler, die ich kennengelernt habe und die mir gut gefallen haben, die haben unter der Spannung immer wieder gelitten. Und ich weiß noch, einen Strafrichter, einen Pensionierten, den ich kennengelernt habe und der mir gesagt hat, er hat jeden Tag auf der Richterbank genossen. Das war mir ein bisschen unheimlich. Mhm. Wie kann man jeden Tag als Strafrichter auf der Richterbank genießen?
Sie haben in einem Text, Jurist sein heißt der, geschrieben, Juristen sind Problemlöser. Für uns Juristen ist das Funktionieren unser Daseinszweck und unsere Daseinsweise.
Ja.
Das klingt protestantisch, finde ich. Pflichterfüllung klingt durch und auch ein wenig beängstigend.
Es hat auch was beängstigend. Ich denke auch, es ist unsere stete Gefährdung. Also, wir müssen uns um das Funktionieren der Welt kümmern. Das Recht ist ein Mittel, damit die Welt funktioniert. Und um das zu können, müssen wir selber funktionieren und uns in diese Funktionszusammenhänge hineindenken, hineinleben. Das tun wir auch. Und die Gefahr ist natürlich immer, dass man darüber die Distanz verliert, die es eben auch braucht, um zu sehen, ob das eigentlich alles so richtig funktioniert. Und immer wieder begegne ich früheren Studenten, Doktoranden, die in einer dieser Corporate Law Firms viel Geld verdienen mit Mergers und Acquisitions. Und dann frage ich sie, ob sie eigentlich interessiert, wer da mit wem merged und wer wen acquired. Nicht wirklich. Mhm. Aber sie genießen, dass sie es gut können. Mhm. Nach 15 Jahren können sie es gut. Und sie genießen auch das manchmal ja spannende, intensive, schnelle Leben, was damit einhergeht. Aber die Frage, macht das da eigentlich Sinn, rückt weit weg. Das ist die Gefahr für uns Juristen, die wir funktionieren.
Ja, weil ich ja so ganz naiv gedacht hatte, Jurist wird man, wenn man eben, wie Sie vorhin sagten, Interesse am Recht hat, aber im Sinne von auch Gerechtigkeit. Nicht nur, dass es gibt irgendein Recht und daran müssen sich alle halten, sondern das Recht muss schon auch eine moralische Legitimation haben.
Das stimme ich Ihnen völlig zu. Die Gerechtigkeit ist ja heute in unserem freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat ein großes Stück weit in den Grundrechten aufgehoben. Also Freiheits- und Gleichheitsprobleme, die früher nur als Gerechtigkeits- Fragen gegen das positive Recht gestellt werden konnten, können wir heute als Grundrechtsfragen diskutieren, vor das Bundesverfassungsgericht bringen. Und dadurch ist der Gegensatz zwischen Recht und Gerechtigkeit nicht mehr so scharf wie in früheren Zeiten, als wir noch nicht in freiheitlichen demokratischen Rechtsstaaten lebten. Aber nur schon das Gefühl dafür haben, dass etwas, was da als positives Recht besteht, vielleicht mit den Grundrechten nicht vereinbar ist, das braucht schon eine gewisse Distanz zum normalen Betrieb, eine gewisse Sensibilität für Gerechtigkeit. Und ja, ich denke auch, viele und gerade junge Juristen haben das, andere nicht.
Wir sprachen vorhin über Schuld, Schuld, die Sie empfunden haben als Deutscher, Schuld, Scham, Recht, Gerechtigkeit. Das sind ja auch Themen, die in Ihrer belletristischen Werk, in Ihren Romanen, in Ihren Erzählungen auch immer wieder eine Rolle spielen. Ich erinnere mal eine Szene aus Ihrem, ich glaube, vorletzten Roman, Das Wochenende. Da ist ein ehemaliger RAF-Terrorist, ein Mörder, schwer krank, begnadigt worden. Und der sagt dann so, ich habe für alles bezahlt, denn er saß ja sehr lange im Gefängnis. Und nun kommt aber eben sein Sohn und der sieht das anders. Der sagt, also du hättest wissen müssen, wie es ist, das Kind von Mördern zu sein, also weil eben die Großeltern eben Nazis waren und du bist mein Mördervater. Also wo ja auch wieder die Frage verhandelt wird, wenn man schuldig geworden ist, kann das Recht diese Schuld tilgen, von einem nehmen, indem man dafür büßt und sühnt?
Ich denke, der Protagonist, den Sie erwähnt haben, kann mit Recht sagen, er hat gegenüber Staat und Gesellschaft, die ihn verurteilt haben, seine Rechnung beglichen. Das heißt nicht, dass er gegenüber den Opfern, das heißt nicht, dass er gegenüber seinem Sohn oder auch seiner Frau damit schon das beglichen hat, was er ihnen zugefügt hat. Dass der Schuldbegriff ist ja weit. Er erfasst das, was wir gegenüber Staat und Gesellschaft getan haben. Er erfasst das, was wir im Nahbereich, im persönlichen Nahbereich anrichten. Und mit dem Begleichen des einen ist das andere noch nicht beglichen.
Das erste belletristische Werk, das Bernhard Schling veröffentlichte, war ein Kriminalroman. Der Held, ein Privatdetektiv von schon 68 Jahren, ehemaliger Staatsanwalt, ehemaliger überzeugter Nazi. Nicht nur der Held war ungewöhnlich, auch das Alter des Autors damals, nämlich schon über 40, eigentlich recht spät, um mit Belletristik anzufangen.
Ach, ich hatte immer geschrieben. Ich hatte als Schüler und Student geschrieben, schlechte Gedichte, Stücke, kleine Geschichten.
Aber noch nicht veröffentlicht.
Nein. Und dann, als ich anfing, wissenschaftlich zu schreiben, dachte ich, dass sich die Freude am Schreiben jetzt in der Freude am wissenschaftlichen Schreiben erfüllt. Und ich schreibe auch gerne wissenschaftlich bis heute. Aber dann, als ich Professor war, 2-3 Jahre, merkte ich das, was in meinem Leben fehlt. Wusste zuerst gar nicht was und habe dies versucht und jenes. Und bin dann in gewisser Weise zum Schreiben zurückgekehrt.
Und dann ging es los mit einem Krimi.
Dann ging es los mit Krimis.
Für jemand, der sich für Recht und Gerechtigkeit interessiert, ja, das ideale Genre.
Ja, auch deswegen, weil ich wollte nicht über mich schreiben. Und ich wollte also etwas, was seine ganz eigene, als Stoff, seine eigene Widerständigkeit und Sperrigkeit hat. Und zugleich liegt der Kriminalroman nahe, nicht weil es da um Strafrecht geht, ich bin ja kein Strafrechtler, sondern weil im Kriminalroman eigentlich ganz ähnlich wie in der Wissenschaft, zuerst muss man das Problem entfalten und dann muss man es lösen. Das machen wir in der Wissenschaft, wir entfalten das Problem, dann lösen wir es. Und das ist es auch, was im Kriminalroman geschieht.
Haben Sie deswegen das Genre dann wieder aufgegeben, weil es Ihnen dann irgendwann zu einfach wurde? Denn ich meine, viele Ihrer Romane, die Nicht-Kriminalromane bieten ja keine Lösung.
Nein, auch die Kriminalromane bieten ja nicht unbedingt eine Lösung. Sie kommen zu einem Ende, oft ohne damit das moralische oder menschliche Problem lösen zu wollen. Nein, es war einfach, ich habe immer geschrieben, die Geschichten, die zu mir gefunden haben.
Sie müssen ja ein beachtliches Arbeitspensum haben, Herr Schlink. Also Ihre Professur in Deutschland, viele Gastprofessuren im Ausland, Prüfungen, Klausuren, wissenschaftliche Texte, Aufsätze, dazu Romane, Essays, Kurzgeschichten. Ist das der fleißige Protestant in Ihnen,
vielleicht
der sich nicht der Muse hingeben kann?
Vielleicht ist es auch der fleißige Protestant, ich weiß es nicht. Aber ich bin selten so glücklich, wie wenn ich schreibe. Also eine Geschichte, ein Roman. Es ist vielleicht auch ein kleines Fluchtmoment dabei. Ich fliehe gerne in die Welten, über die ich schreibe. Ich bin den Gestalten meiner Geschichten, meiner Romane sehr nah. Ich lebe mit ihnen. Also kurzum, für mich war Schreiben, aber auch das wissenschaftliche Schreiben schon nie eine Qual, wie man ja manchmal hört, dass manche es erleben, sondern ich schreibe wirklich gerne, bin wirklich glücklich dabei. Ich schreibe sogar Einkaufszettel gerne. Ich schreibe einfach gerne.
Und auch weiterhin wissenschaftliche Texte gern. Denn ja. Sie hätten ja Ihre Professur, also spätestens nach dem Roman Der Vorleser, hätten Sie das ja aufgeben können.
Das hätte ich wohl, aber wir sprachen ja auch schon am Anfang drüber, das Recht und die Gerechtigkeit und was sich dazu rausfinden lässt, bleibt mir einfach wichtig.
Was hat es denn nun mit diesen Predigten auf sich, die sich in Ihren Essaybänden finden? Sie sind ja nun kein Pastor, Sie sind ja nur Pastorensohn.
Nein,
darf denn jeder da in die Zionskirche in Essen gehen und sich auf die Kanzel stellen und eine Predigt halten?
Man muss schon eingeladen sein. Aber ich wurde eben immer wieder eingeladen. Und das ist so ein Stück meiner Kindheit, meiner Vergangenheit. Es ist ein Stück von mir geworden, das Leben mit Kirche, mit Glauben, mit Bibel. Selbst wenn mein Glaube nicht so ist, wie es die Kirche gerne sehe, sondern, na, brauche ich jetzt nicht ins Detail zu gehen. Aber ich bin der Welt einfach so nah, dass wenn ich eingeladen werde, über einen Bibeltext zu predigen, ich mich gerne auf den Text einlasse. Ich kann den ja auch ein halbes Jahr mit mir rumtragen. Die Einladungen haben ja immer einen langen Vorlauf. Und jede Predigt ist ein Stück des Ausbalancierens meines protestantischen Aufwachsens, all dessen, was es damals für mich bedeutet hat, wie ich heute darüber denke. Das sind kleine Momente der Vergewisserung.
In Ihrem letzten Roman, Die Frau auf der Treppe, haben Sie eine ganz neue Wolte gefunden. Das fand ich besonders schön. Sie, der Schriftsteller, der sich so viel mit der Vergangenheit befasst, die man ja bekanntlich nicht ändern kann, aber da erzählen sich die beiden Protagonisten einfach am Ende eine andere Vergangenheit, wie es auch hätte sein können.
Sie bittet ihn, es ihr zu erzählen. Und nach einigem Zögern macht er das auch. Und ja, das habe ich auch gerne geschrieben, die erfundene Vergangenheit.
Bernhard Schlink, herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen, Frau Führung.
Das Gespräch mit Bernhard Schlink, das Sie gerade gehört haben, ist, wie gesagt, vor 3 Jahren geführt worden. Seitdem hat er einen weiteren Roman veröffentlicht und der heißt Olga. Am 6. Juli wird Bernhard Schlink 75. Wir wünschen alles Gute.